Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kultur-Podcast. Ich bin Marc Lepuna, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich über die heutige Folge. Denn in der heutigen Folge geht es um einen Mann, von dem die meisten, wenn nicht sogar alle, schon einmal etwas gehört haben, den die wenigsten aber jedoch kennen werden. Es ist der Komponist Werner Richard Heymann. Über ihn spreche ich mit einer Person, die das umfangreiche Werk Heymanns verwaltet und sehr viel dafür tut, dass er und das Werk nicht in Vergessenheit geraten. Es ist Elisabeth Trautwein Heymann, die Tochter Werner Richard Heymanns. Sie hat eine Biografie über ihn geschrieben, aber nicht nur sie, auch ihr Mann Wolfgang Trautwein hat sich mit seinem Schwiegervater beschäftigt und in der Reihe Jüdische Miniaturen eine kleine Biografie veröffentlicht. Liebe Elisabeth, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich sage erstmal Hallo Elisabeth.
Hallo lieber Marc, ich freue mich sehr.
Ja, schön, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Wenn man so die bekanntesten Werke deines Vaters, jetzt habe ich ja noch gar nichts verraten, aber zum Beispiel, er ist eben Liedkomponist gewesen und die bekanntesten Lieder sind zum Beispiel, das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder, ein Freund, ein guter Freund, das ist die Liebe der Matrosen, irgendwo auf der Welt und so weiter. Das sind alles so bekannte Titel. Wie geht's dir denn? Schaffst du das, einen Tag zu verbringen, ohne eine Melodie von deinem Vater auf den Lippen zu haben?
Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, es gibt wirklich keinen Tag, wo ich nicht an seine Melodien denke oder sie summe oder sie einfach auch immer gerne höre. Und ich werde oft gefragt, ja, wenn ich bei Proben dabei bin oder so, ja, das wird jetzt für dich anstrengend sein, jetzt immer wieder. Du kennst ja die ganzen Melodien. Und dann sage ich immer, ich kann diese Melodien nie genug hören. Sie sind mir nie über. Sie sind einfach und immer schön.
Jetzt ist dein Vater schon 1961 gestorben. Er war noch gar nicht so alt, 65 Jahre alt. Du warst damals noch ein Kind. Was sind denn für dich so die wichtigsten oder schönsten Erinnerungen an deinen Vater? Vor allem auch, denke ich mir das so in musikalischer Hinsicht, hatte er denn auch immer Melodien auf den Lippen oder ist er aufgesprungen und hat gesagt, ich muss mir jetzt was notieren oder wie?
Ja, du hast jetzt eigentlich alle Sachen schon mehr oder weniger gesagt. Also ich fange mal an, wie er für mich war. Als Metapher kann ich da sagen, mein Vater war insofern einmalig, also ihn gab es tatsächlich nur einmal, denn er konnte zweistimmig pfeifen und mit beiden Ohren abwechselnd wackeln. Und ich kenne niemanden, der das sonst kann. Die Melodien, es war tatsächlich oft so, dass er gesagt hat, ich brauche ein Papier und Bleistift und dann Notenlinien aufgezeichnet hat und eine Melodie notiert hat. Es gibt eine Geschichte, wie ich Kind war. Ich durfte also bei Proben dabei sein und saß also dann still unterm, unsichtbar unterm Tisch, immer mit einem Stofftier. Die mussten mir versprechen, dass sie leise sind und das war auch immer ein anderes, weil sonst wäre da eine große Eifersucht entstanden. Also mit einem Stofftier bewaffnet saß ich unterm Tisch und durfte zuhören. Und da wurde gesungen und nochmal das wiederholt und wahnsinnig viel gelacht und intensivst gearbeitet. Und für mich war es der Himmel auf Erden und ich hätte da ewig sitzen und zuhören können. Und eines Tages war ich in der Küche und fragte meine Mutter, wo der Papi ist. Und sie sagte, ja, der arbeitet. Und für mich war Arbeiten eben Proben und er spielt das Klavier und er singt wer. Aber ich bin dann mich reingeschlichen ins Musikzimmer und an den Tisch gesetzt und mein Vater saß tatsächlich am Flügel, aber notierte etwas. Und ich habe nur so Schreibgeräusche gehört, hin und wieder einen Akkord, Schreibgeräusche. Und ich habe gewartet und gewartet und gewartet und bin dann mit großer Empörung wieder zu meiner Mutter in die Küche gegangen und habe gesagt, Mami, der Papi arbeitet überhaupt nicht, der schreibt nur.
Sehr schön. Also für dich ist dein Vater durchaus eben nicht so der klassische Papa, wie man ihn kennt, sondern durchaus immer auch einer, der mit Musik in Zusammenhang zu denken ist?
Mit Musik, aber auch Geschichten erzählen. Wenn wir auf Reisen waren dann und wir in Kirchen oder Schlössern oder historischen Gebäuden waren, hat er mir immer die Geschichte des Gebäudes erzählt, hat mir die Inschriften, die meist Latein oder auch Griechisch waren, übersetzt, hat mir erklärt, was das heißt und was das zeigen soll oder was das sagen soll. Er hat mich eigentlich nicht, er hat mich von Anfang an für voll genommen, sage ich jetzt mal. Und das Schönste ist, dass er fand, wir waren sehr lange in der Schweiz und ich war von der Schule eine Zeit lang draußen aus gesundheitlichen Gründen meiner Eltern. Und er fand, ich soll nicht nur Italienisch und Deutsch, sondern auch Französisch sprechen. Und zu diesem Zweck hat er das Buch Rotkäppchen auf Französisch gekauft, Le Chaperon Rouge, und hat mir erklärt, Le Chaperon Rouge ist das Rotkäppchen, Le Chasseur ist der Jäger und Le Loup ist der Wolf und La Grand-Mère ist die Großmutter. So, und dann hat er sich hingesetzt und hat angefangen zu lesen. Und es war wunderschön. Er sprach ein wunderschönes Französisch. Und ich saß da und habe ihn mit meinen großen blauen Augen bewundernd zugehört. Nach einiger Zeit fragte er, so, Kiki, was habe ich denn jetzt gelesen? Und dann habe ich gesagt, Papi, ich weiß es nicht, aber bitte lies weiter, es ist einfach schön.
Jetzt ist er eben gestorben, da warst du 9 Jahre alt, das heißt viel, also diese Kindheitserinnerungen sind ganz, natürlich ganz eng und für dich, wie oft, wie es mir scheint, auch noch sehr, sehr, sehr präsent. Aber wann ging es denn los, dass du gesagt hast, ich möchte mich auch dem musikalischen Werk widmen und ich möchte schauen, dass das in der Welt bleibt, dass das bekannt wird, dass sein Name bekannt wird. Also wann ging diese Nachlassgeschichte für dich so richtig los?
Naja, erstmal war ja meine Mutter da, die also eine sich selber auch immer vorgestellt hat, ich bin Frau Werner Richard Heimann. Mir war das immer wahnsinnig peinlich. Aber es war natürlich, hat eine gewisse Wichtigkeit gehabt. Und natürlich hat man dann gefragt, ja, wer war denn das? Und sie hat erzählt, meine Mutter war eine sehr schöne und lebendige Frau und hat das eine Zeit lang gemacht, hat aber eben auch gesundheitsbedingt viel zu wenig machen können. Und ich habe mich natürlich erstmal meiner eigenen Ausbildung und meinem Beruf und meiner Familie gewidmet. Und irgendwann, wie ich merkte, die Mami kann eigentlich gar nichts machen, habe ich dann meinerseits angefangen, Sänger anzusprechen, Pianisten anzusprechen, Musiker anzusprechen und mich sozusagen geoutet und gesagt, ich habe da eine Schatzkiste, wollte nicht sie mit mir öffnen. Und richtig angefangen hat es dann aber erst, wie ich 1998 nach Berlin kam und den Dr. Wolfgang Trautwein geheiratet habe, der der Direktor des Archivs der Akademie der Künste war und das Heimann-Archiv übernommen hatte, samt Tochter. Und ich saß jetzt in Berlin, meinen alten Beruf konnte ich nicht mehr ausüben und jetzt habe ich mir gedacht, so und jetzt lege ich richtig los. Und das war natürlich, ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich fange bei Null an, aber ich habe das wirklich so gemacht, dass kein guter Sänger und kein guter Musiker vor mir sicher waren oder kein Theatermensch. Und ich habe einfach die Leute angesprochen, meinen ganzen Mut zusammengenommen, weil ich bin da eher wie mein Vater. Also meine Mutter ist immer eine hervorpreschende gewesen. Mein Vater war eher sehr zurückhaltend und hat seine Musik sprechen lassen. Und ich habe gesagt, ich fange mal an zu reden und dann spricht mein Vater über seine Musik.
Das ist interessant, dass du sagst, dass das bei dir so Ende der 90er losging, weil ich kann mich erinnern, dass eine meiner ersten CDs, die ich mir gekauft habe, war so eine Compilation mit so alten Tonfilmschlagern. Das war Anfang der 90er. Und da waren dann eben Lillian Harvey drauf und Heinz Rühmann und wie sie alle heißen. Und da waren eben viele Heimann-Songs tatsächlich auch schon mit dabei. Deshalb war für mich eigentlich im Kopf, dass das gar nicht erst so eine Wiederentdeckung gab, sondern dass es eigentlich immer schon so durchgelaufen ist, aber vielleicht eher dann durch die Präsenz auch, dass das dann ab und an mal im Fernsehen kam, aber dass es so aus den Filmen heraus auf die Bühnen geschwappt ist, ist tatsächlich jetzt so ein bisschen erst in den letzten Jahren, Jahrzehnten gekommen, oder?
Ja, also ich muss eines sagen, die Hits, also die unsterblichen Lieder, wie das gibt's nur einmal und irgendwo auf der Welt und Liebling, mein Herz lässt sich grüßen, das sind Selbstläufer. Also ich glaube, da müsste ich gar nichts dafür tun eigentlich. Was ich dazu zu sagen habe, ist, dass sie von Werner Richard Heimann und Robert Gilbert die meisten sind. Für mich war es ganz wichtig, dass seine E-Musik auch herauskommt und dass seine wunderbaren Chansons aus den 20er Jahren eben auch gesungen werden und an die Öffentlichkeit kommen, weil die sind, also diese Walter Mehring-Texte und kombiniert mit der Heimann-Musik oder, ja, also das war einfach noch ein Schatz, den es zu heben galt. Natürlich waren meine Mutter und ich auch immer in Kontakt mit den Verlagen und dann sind eben so CDs und so weiter entstanden und ich glaube, was wirklich die überdrüber Idee war, das kam tatsächlich vom Sessler Verlag in Wien, dass die gesagt haben, ja, bringen wir doch die drei von der Tankstelle auf die Bühne. Und das muss Mitte der 80er oder Ende der 80er Jahre gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau, mit Zahlen bin ich schlecht. Telefonnummern merke ich mir gut, aber Jahreszahlen merke ich mir schlecht. Jedenfalls ist das, das ist fast wie das Weiße Rössel. Ne? Also das ist einfach, da sind die Hits drinnen und die Geschichte ist gar nicht so wichtig. Da hängt es dann wieder sehr vom Regisseur ab, was er draus macht und was für Leute er hat. Aber das hat natürlich ganz viel dazu beigetragen, dass das auch praktisch von der Bühne herunter erklingt und nicht nur über Fernsehen oder Film oder dann tritt mal eine Sängerin auf, oder es wird ein alter Film, um Weihnachten herum wurden immer die schönen alten Filme gezeigt, also zumindest in Österreich habe ich mich immer gefreut, aber es war halt dann wirklich ein gewonnener Zusatz und es gibt ja inzwischen einiges für die Bühne. Der Kongress tanzt ist als Bühnenstück, also als Operette eben auch vorhanden bei Bloch Erben erschienen und der Regisseur und Autor Werner Bauer hat ein ganz entzückendes Stück geschrieben, das dieses Jahr uraufgeführt wurde und das heißt Der Duft von Wirklichkeit und das ist ein absolut kluges, witziges, historisch interessantes Stück, das natürlich gute Sänger und Tänzer braucht, aber ich war hingerissen und ich kann nur Werner Bauer ganz besonders danken, dass er sich dessen angenommen hat und ich wünsche dem Stück also auch, dass es viele Leute zu sehen und zu hören bekommen.
Das heißt, es ist ein Stück mit Songs von deinem Vater?
Ja, es ist so, also er wollte um die Songs herum ein Stück schreiben und er selber hat mal in Aachen in die 300 Tankstelle den Kurt, glaube ich, gespielt, genau, einer der drei. Und da haben wir uns kennengelernt und immer wieder halt auch getroffen und inzwischen ist er nicht mehr selber auf der Bühne, aber eben als Regisseur tätig oder als Autor tätig. Und er wollte also zuerst eben auch, dass der Werner Richard Heimann sichtbar ist. Und das haben wir aber dann, er hat es dann so geändert, dass man auf Werner Richard Heimann wartet, der ist aber schon weg. Mhm. Und was passiert jetzt? Ne? Und das ist einfach eben auch dieser historische Blick auf die Filmgeschichte und die Geschichte der Protagonisten der damaligen Zeit. Und der geht dann auch weit in die 50er Jahre und schaut, was ist denn übrig geblieben aus dem, was man auslöschen wollte.
Dazu kommen wir auf jeden Fall. Aber jetzt würde ich sagen, springen wir mal an den Anfang der Biografie deines Vaters. Er ist 1896 in Königsberg geboren, heute Kaliningrad, ostpreußische Hauptstadt damals gewesen, Hauptstadt von Ostpreußen, und hat da auch die ersten musikalischen Unterrichtsstunden genommen und ist dann aber 1912 nach Berlin übergesiedelt, mit den Eltern natürlich, im Alter von dementsprechend 16 Jahren. Was war denn der Grund der Eltern, aus Königsberg wegzugehen?
Also mein Großvater Richard Heimann, der eben auch hochmusikalisch war und ein Dichter war und abgesehen davon, dass er Getreidegroßkaufmann war, war er eben ein ganz musischer Mensch, ist leider schon 1908 gestorben. Und die wesentlich älteren Brüder meines Vaters waren alle meistens in Berlin. Und meine Großmutter hat sich dann gesagt, also sie möchte jetzt dann zur Familie und eben nicht alleine in Königsberg bleiben und ist dann eben 1912 auch mit dem damals 16-jährigen Werner nach Berlin. Die Musik war ja von Anfang an da, weil eben die Großeltern schon musikalisch waren und es hat jeden Sonntag ein Hauskonzert bei der Familie Heimann gegeben, wo mein Vater schon ab 6 Jahren die Geige gespielt hat, obwohl er eigentlich lieber Klavier gespielt hätte, aber das war von meiner Großmutter besetzt, die eine konzertreife Pianistin war. Und er hat sich aber, ihm war das so peinlich, dass er so klein ist, weil er erst 6 ist, dass er nicht sichtbar sein wollte. Und er war nur hörbar, er hat hinter einem Paramour gespielt. Die anderen, die schon größeren Brüder, hat man alle gesehen, haben alle musiziert, aber ihn hat man nur gehört. Und diese Bescheidenheit, die blieb eigentlich bis an sein Lebensende.
Wenn man dann so ein bisschen in der Biografie weitergeht, dann hat er also auch in Berlin Musikunterricht genommen. Und dann gab es im Ersten Weltkrieg eine kurze Unterbrechung. Er war Soldat, ist dann aber aus dem Krieg zurückgekommen und hat sofort wieder weiter Musik gemacht, richtig?
Ja, also er war ja ein ernster Komponist und hat eine rhapsodische Symphonie geschrieben, die dann durch unglaubliche Zufälle und ihn auch letztlich vom Hungertod und Krankheit gerettet haben, in Wien 1918 uraufgeführt wurde, von den Wiener Philharmonikern gespielt wurde. Und er wollte eigentlich weiter Symphonien und vor allen Dingen Lieder schreiben. Und ist aber dann, man muss sich diese Zeit so vorstellen, wir schauen ins Netz rein und kommunizieren da irgendwie ein bisschen. Damals war es in Berlin das Kaffeehaus. Und in diesen Kaffeehäusern hat man Gott und die Welt kennengelernt. Und so kam er eigentlich dann zum Kabarett und hat mit Friedrich Holländer unter Max Reinhardt dieses literarisch-musikalische Kabarett mitbegründet. Und die beiden haben in Schall und Rauch jeden Abend gespielt. Und irgendwann sagte Holländer, also jeden Abend da am Klavier sitzen ist ein bisschen mühsam, wir brauchen einen dritten Pianisten. Ein Cousin meines Vaters hatte einen Musikverlag, der hieß Heiki, Heimann Spoljanski. Und Fritz Heimann sagte dann, ja, also ich habe da einen hervorragenden Pianisten, mit dem habe ich zusammen einen Verlag, der komponiert auch, das ist der Mischa Spoljanski. Und so kamen also Heimann, Holländer und Spoljanski in Schall und Rauch zusammen. Und das war dann eben auch eine Lebensfreundschaft und eine unglaubliche Zusammenarbeit. Und hat den Menschen viel geschenkt, weil es gingen ganz tolle Chansons aus dieser Zeit hervor.
Also ich finde das eh auch beeindruckend, wenn man die, man muss sagen, bei Wikipedia ist die erstaunlich kurz, die Biografie von deinem Vater. Dafür sind dann die Lieder und die Filme, wo er mitgewirkt hat, umso länger. Also es ist sehr kurz gehalten, aber umso schöner, dass es ja dann noch kleine Monografien gibt, wo man ein bisschen ausführlicher lesen kann. Aber es ist sozusagen ein Name-Dropping. Max Reinhardt hast du schon gesagt, Spoljanski hast du gesagt, jetzt auch noch Holländer. Und wir sind beim Kabarett und vom Kabarett ist es dann aber eben interessanterweise bei ihm sehr schnell dann der Sprung zum Film. Ich habe gelesen, dass er sowohl Stummfilm-Melodien erstmal für den Stummfilm gearbeitet hat, aber bekannt ist er ja vor allem dann eben wirklich für den Tonfilm, für den beginnenden Tonfilm, wo er eben so viele bekannte Melodien geschrieben hat. Waren das zum Teil Melodien, die es schon gab, die also sozusagen aus dem Kabarett dann rübergewandert sind? Oder hat er immer gesagt, nee, ich mache immer was Neues, wieder Aufgewärmtes sozusagen gibt es bei mir nicht?
Er war eigentlich immer neu und immer anders. Und er hat sich eigentlich immer seiner Umgebung und den Situationen und den vorgegebenen Inhalten musikalisch geäußert. Also mein Vater kann man in keine Schablone stecken. Da ist in seinem gesamten Werk, also man würde es nie sagen, das ist typisch Heimann. Das Einzige, was vielleicht typisch ist, ist, dass er ein Meister des Melodiebogens war. Diese Stummfilmzeit war ja erstmal so, dass er da Stimmungsmusik gemacht hat, damit die Schauspieler halt das richtige Gesicht zu der jeweiligen emotionalen Szene haben. Und es wurde dann er hat dann die ganzen Orchester geleitet und wurde Generalmusikdirektor der Ufer und hat in einem Jahr 3000 Seiten Orchesterpartitur mit der Hand geschrieben. Er hatte ein Hühnerauge vom Notenschreiben. Und dann hat mitgewirkt bei der Entstehung des Tonfilms. Und dadurch war er weil er eben mit Marcel Vogt und Engels zusammengearbeitet haben, die diesen Ufertonfilm hervorgebracht haben, war er ein ganz wichtiger Mann. Und der erste Ufertonfilm war ja Melodie des Herzens mit der Musik von Paul Abraham und einigen Liedern auch von Werner Richard Heimann. Und mein Vater hatte die musikalische Leitung. Der zweite geplante Tonfilm war Liebeswalzer. Und der damalige Produzent Erich Pommer wollte das wieder mit Paul Abraham machen, der lieferte aber nicht. Und mein Vater hat dann nach einiger Zeit bescheiden gesagt, ja, wollen Sie es nicht mit mir versuchen? Worauf Pommer sagte, ach Heimann, das können Sie nicht, Sie sind ja ein ernster Komponist. Dann hat mein Vater den Liebeswalzer geschrieben und Du bist das süßeste Mädel der Welt. Und damit hat er sich die Tür geöffnet und dann ging es los.
Und dann kommen eben so Filme, du hast es schon gesagt, weil viele davon mittlerweile für die Bühne adaptiert sind, der Kongresstanz, Die drei von der Tankstelle. Ist wahrscheinlich so, glaube ich, heutzutage gerade der letztgenannte, so der bekannteste, ne? Mhm.
Ja, also Ein blonder Traum ist auch noch einer meiner Lieblingsfilme mit der Regie von Billy Wilder und Buch und Billy Wilder. es sind eigentlich die ganzen bekannten Lieder, die man kennt, sind aus Filmen heraus. Das ist wie, also die Mutter war der Film und dann sind die Kinder groß geworden, nämlich die Lieder, und haben sich verselbstständigt. Und mein Vater war in der Zeit von 1930 bis 1933 der meistgespielte und aufgeführte Komponist Deutschlands. Das kann man nachlesen im Bundesfilmarchiv. Ich habe auch selber gestaunt, das ist wirklich toll. Und das hängt aber auch damit zusammen, dass alle damaligen Orchester, die alle hervorragend waren, weil sie eben nicht nur Unterhaltungsmusiker waren, sondern auch gleichzeitig in der Oper gespielt haben, oder also ein Musiker war ein Musiker und spielte alles. Und diese Bands oder diese kleinen Orchester oder Tanzorchester, die es damals gab, die haben eben die Musik meines Vaters liebend gerne gespielt, weil sie einfach alle Leute singen und tanzen wollten. Und was er noch gemacht hat, er hat die Comedian Harmonists in seine Filme geholt. Die sind im Liebeswalzer sind die Weintraub-Syncopators, die ja auch sensationell sind, drin. Aber dann sind eben Comedian Harmonists bereits in Drei von der Tankstelle drinnen, in Ihre Hoheit befiehlt drinnen, in Ich bei Tag und Du bei Nacht, glaube ich, in Bomben auf Monte Carlo singen sie das schöne Lied Wenn der Wind weht über das Meer. Also und dadurch, dass die auch in den Filmen drinnen waren, war ihre Bühnenpräsenz noch wertvoller, weil das Publikum war dadurch natürlich noch wesentlich größer. Und auch sie haben Lieder gesungen, die sie jetzt nicht in den Filmen gesungen haben, aber die trotzdem von meinem Vater waren. Und diese Zeit war wirklich, also diese Berliner Filmzeit war einfach für ihn das Highlight, würde ich sagen, seiner Schaffens. Oder seine Popularität, also seine Kreativität war ja immer ungebremst.
Und wir haben ja dann noch das Massenmedium Radio, was natürlich auch ist, und Schallplatten kamen auf. Das heißt also, diese Verbreitung von Trommelfellschmeichlern oder Ohrwürmern gelang da natürlich. Und wenn das so eingängige Melodien waren, wie eben die von deinem Vater, macht das auch total Sinn, dass das sich dann alles so von selbst mehr oder weniger schon potenziert. Aber damit ist ja dann, muss man sagen, 1933 Schluss. Dein Vater hat sich schon vorher recht deutlich, wenn ich das so richtig überblickt habe, gegen die Nationalsozialisten ausgesprochen und war dann natürlich ab März 1933 spätestens, als dann so die ersten Verbote dann auch wirklich einprasselten, jetzt nicht mehr so ein gern gesehener Mann, obwohl, und jetzt greife ich gleich noch vor, ne, obwohl, und dann kannst du es gerne ausführen, die Nazis ihn schon gern gehalten hätten.
Ja, genau. Also mein Vater war Jude und konnte sich gar nicht für die Nationalsozialisten aussprechen, obwohl es manche gegeben hat, die sich natürlich, weil sie ihren Beruf behalten wollten, angebiedert haben, wenn man das so sagen darf. Ich möchte das aber jetzt nicht wertend sagen. Weil er so populär war, meinten die Nazis, auf ihn nicht verzichten zu können. 1933, nach dieser Brandrede von Goebbels, der proklamiert hat, dass er einen judenreinen Film haben möchte und eine judenreine deutsche Kultur möchte, hat die UFA alle jüdischen Mitarbeiter gekündigt. Bei meinem Vater wollte man eben eine Ausnahme machen, und er hat dann gesagt, dass er nur bleibt, wenn alle Kollegen auch bleiben, er alleine auf keinen Fall. Und dann musste er innerhalb weniger Tage Deutschland verlassen, durfte nur 2 Koffer und 600 Mark mitnehmen und durfte nicht einmal seinen Hund mitnehmen. Das war ein brauner Königspudel, den haben sie dann erschossen, weil es ein Judenhund war. Wie ich 5 Jahre alt war, habe ich mir einen weißen Pudel gewünscht, weil ich dachte, das passt zu einem Mädchen, passt ein weißer Pudel. Und es kam Weihnachten und es wurden alle Türen versperrt, dann läutete das Glöckchen und Glöckchen ist guter Versprecher. Also das Glöckchen und auch Glöckchen läutete und ich kam rein und es saß ein kleines braunes Wollknäuel auf den Knien meines Vaters und ich bin sofort auf dieses Wollknäuel hin, dachte zuerst, es ist aus Stoff, das bewegte sich aber, und es war also ein kleiner Pudel namens Bessie in der Farbe braun. Ich habe mich unendlich gefreut, habe aber dann nach einiger Zeit gefragt, ob der noch weiß wird, weil ich wollte doch eigentlich einen weißen haben. Dann hat mein Vater gesagt, nein, der bleibt braun, und hat mir die Geschichte erzählt und hat gesagt, er hat an einem braunen Königspudel wieder was gut zu machen und wir wollen ihm, diesem Pudel, jetzt all unsere Liebe schenken. so war es dann auch.
Wunderbare Geschichte. Er ist dann also aus Deutschland weg und dann, und das stelle ich mir gerade sehr schwierig vor, man hatte diese Melodien ja einfach so im Ohr. Viele der Stars, die in den Film mitgespielt haben, sind auch in Deutschland geblieben. Das heißt, die sind nicht alle so raus aus dem Gedächtnis, aber es wurde dann ja auch verboten, seine Musik zu spielen. Jetzt habe ich das Gefühl, aber es gibt Millionen, muss Millionen von Tonträgern gegeben haben. Das heißt, irgendwie dem, weiß ich nicht, Normalbürger ist das vielleicht auch eben gar nicht so klar gewesen, von wem die Melodien sind. Die sind so im Ohr, die waren doch sicherlich gar nicht so rauszukriegen aus den deutschen Köpfen, oder?
Ja, es gibt da also zwei, also die Deutschen, der Vorteil war, er ging ja nach Paris, dass diese Filme, die damals gemacht wurden, auch auf Französisch und teilweise auch auf Englisch gedreht wurden und von den französischen Stars oder von englischen Stars gesungen wurden. Also er konnte in Paris eigentlich ganz gut anschließen, hat dort Operetten geschrieben. In Deutschland wurde seine Musik noch bis 1937 gespielt, ohne dass die Autoren dafür bezahlt wurden. Es kamen aber Steuerforderungen an ihn, wo er dann also sehr gesagt hat, ihr macht da wohl Witze, ne? Weil das, ich kriege nichts, aber ihr wollt Steuern haben. Ne? Und ab 37 war es dann verboten. Aber so wie du sagst, Marc, es war halt, ich meine, im Radio, was ja ein ganz wichtiger Verbreiter war damals, wurde es nicht mehr gespielt, durfte nicht aufgeführt worden, die Autoren durften nicht genannt werden, aber natürlich hatten die Leute ihre Schallplatten und ich weiß jetzt nicht, ob ihnen bewusst war, dass Heimann und Gilbert Juden waren. Also wie gesagt, sie waren ja nach dem Krieg einfach auch nach den langen Jahren des Verbots einfach immer noch in den Köpfen drinnen. Und da gibt es ja die unglaubliche Geschichte, wie in Berlin der Krieg zu Ende war und die Russen überlegt haben, wie kriegen sie jetzt die Berliner aus den Schutzkellern heraus und wie können sie signalisieren, dass Frieden ist, sind mit einem Lautsprecherwagen durch die Straßen gezogen mit der Melodie, das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Und da wussten die Leute, nachdem das jahrelang verboten war, das wurde ihnen, glaube ich, dann schon auch bewusst, das kann nur bedeuten, dass es Frieden ist. Und das ist eben keine Anekdote, denn das kann man nachlesen im Time Magazine in New York, haben sie sogar darüber berichtet. Und das finde ich eigentlich wahnsinnig schön, dass diese Musik damit auch ein Friedenssymbol ist.
Passiert mir selten, aber ich kriege gerade totale Gänsehaut wegen dieser Geschichte. Das ist ja wirklich irre, dass dann diese alte Musik sozusagen wieder als Zeichen dafür ist, dass jetzt eine neue Zeitrechnung anbricht. Wahnsinn. Dein Vater ist dann erst nach Frankreich und dann hat er aber auch den Sprung nach Hollywood gewagt und zwar genau zweimal. Einmal mit weniger Erfolg und dann nochmal mit ganz schön viel Erfolg. Vielleicht mal diesen Werdegang oder die Jahre nochmal nachskizzieren?
Ja, er hat mit Eric Charell, das ist der Regisseur, der auch das die Drei-Groschen-Oper inszeniert hat, da hat ein bisschen gedauert. Und der hat eben auch, vor allen Dingen hat er den Kongress Tanzt gemacht und nach diesem Rezept hat er einen Film Caravan gedreht in Hollywood und der Film floppte. Die Lieder waren aber dann schon mal ein Hit, also dieses Lied Hachacha aus dem Film Karajan, Karajan, war auch gut, ja. Caravan, das hat sogar der russische Sänger Pjotr Leschenko gesungen, auf einer Schellackplatte, die aber dann in Russland verboten war und nur unter der Hand verkauft wurde und die dann erst hier in den 90er Jahren wieder nach Berlin unter der Hand auch rübergeschwappt wurden. Und der arme Pjotr Leschenko ist in irgendeinem Lager elend zugrunde gegangen, weil es nicht die Musik war, die man hören wollte. Aber es gibt diese Aufnahme, ne? Die ist also ganz wunderbar. Ja, die erste Zeit, er kam dann wieder zurück nach Frankreich, hat auch mit Maurice Chevalier einen Film in London gedreht und ist dann wieder zurück nach Hollywood. Und das war dann schwierig, weil viele schon drüben waren und er am Anfang wirklich Schwierigkeiten hatte, Anschluss zu finden. Und seine damalige Frau hat Manuskripte für Heinrich Mann getippt und er hat halt immer so ein paar bei Scores halt so mitgewirkt. Und irgendwann hat dann einer gesagt, naja, also der Heimann, der wird da immer dünner, der schaut immer elender aus und wir geben ihm jetzt $50 im Monat, das ist eigentlich, wir sollten sein Gehalt erhöhen und er kann ja wirklich was, ja, ein toller Komponist. Und er wurde also eingeladen und man hat ihm gesagt, also man möchte ihm jetzt mehr geben, nämlich $150 im Monat. Worauf mein Vater sagte, wisst ihr was, $50 ist ein Witz, $150 ist eine Frechheit. Für einen Witz arbeite ich, aber für eine Frechheit nicht, dann müsst ihr mir schon mehr geben. Und das war dann der Sprung, insofern als Ernst Lubitsch ihn dann genommen hat für seine Filme Sein oder Nichtsein, ein Kultfilm, der auch in Berlin jahrelang fast täglich zu sehen war beim Filmmuseum. Oder im Deutschen Museum war das, glaube ich. Arsenal, im Arsenal, ja. Ja. Und Ninotchka mit Greta Garbo, Shop Around the Corner. Ja, es wurden dann 4 Oscar-Nominierungen und er war ja immer Freelance, er war nie fix angestellt und es ging eine Zeit lang sehr gut. Er hatte Erfolg wieder und hat eben sich sehr in diese Filmmusik vertieft. Er hat kaum Songs geschrieben in der Zeit, aber sein symphonisches Können hat eben sehr viel für diese Filmmusik getan. Dann kam die McCarthy-Ära und die Auftragslage wurde dünn. Die dritte Ehe ist zerbrochen. Mein Vater ist fast zerbrochen und kam aber dann zurück nach Deutschland.
Mhm. Gab es da also, weil diese, also ich meine, 4 Oscar-Nominierungen ist ja erstmal so eine Setzung, ne? Muss man ja auch erstmal schaffen. Aber die Entscheidung, dann nach Deutschland zurückzugehen, war das also ein persönlicher Grund, also zu sagen, diese Ehe ist jetzt kaputt, mir geht's schon psychisch nicht gut, ich brauche Abstand, oder war das auch eine Heimatsehnsucht, also der Wunsch, nach Deutschland zurückzugehen, oder gab es da jemanden, der gesagt hat, komm mal zu uns, wir haben da wieder Arbeit für dich? Was ist der Grund für ihn gewesen, wieder zurückzukehren?
Alles, was du gesagt hast, stimmt. Es war die Sehnsucht, es war der Schmerz, der ihn dort nicht verweilen ließ. Er war einfach mein Vater kommt aus einer Familie mit höchstem Bildungsniveau, also wirklich aus dem deutschen Bildungsbürgertum. Und er liebte diese deutsche Sprache ja auch sehr, die ja unglaublich stark sein kann, wenn sie richtig und schön gebraucht wird. Und es hat eben auch ein Filmangebot gegeben. Und er ist dann von Hollywood nach New York, von New York nach Paris und von Paris dann nach München. Er traf dort am zweiten Abend seiner europäischen Ankunft die Filmcrew. Und es wurde besprochen, wie der Film aussehen sollte und was gemacht werden soll. Und neben ihm saß eine bildschöne, wunderschöne Wienerin, die Hauptrolle in dem Film hätte spielen sollen. Also man merkt am Konjunktiv schon, dass das nicht zustande kam. Aber diese wunderschöne, junge Wiener Schauspielerin bekam die Hauptrolle im Leben meines Vaters und wurde meine Mutter. Und ich habe immer auf die richtige Mami gewartet und jetzt war sie endlich da und ich konnte auch kommen. Seine Rückkehr war im Mai 1951 und im November 1952 ist meine Ankunft.
Er ist aber nochmal nach Berlin und ich fand auch interessant, dass es ja Angebote von der DEFA gab oder er zumindest damit kurz geliebäugelt hat und dann sich aber dagegen entschieden hat. Gibt's da, stimmt das?
Also ich denke, das ist immer ein waren Verhandlungsaspekte. Er ist eingeladen worden zur Eröffnung der ersten Filmfestspiele nach dem Krieg. Und da war schon mal, er hatte vor 25.000 Leuten seine Musik dirigiert am Funkturm hier in Charlottenburg, da wo er auch in der Nähe gelebt hatte. Und da war schon mal ganz schwierig, weil der Senat wollte ihm zuerst nichts zahlen und es ging schon mal hin und her. Aber das ist Nebensache. Für ihn war, ich glaube, er war ganz entsetzt über diese zerstörte Stadt, die er einmal so geliebt hatte. Und es gibt da so einen berührenden Ausdruck von ihm. Er sagt also, dass er durch Straßen gegangen ist, die er nicht mehr gekannt hatte, dass er an Häusern vorbei ist, die er nicht identifizieren konnte. Und dann kommt so ein Gedankenstrich Und das spüre ich indirekt. Und er sagt dann, und ich weiß keinen Menschen, den ich anrufen kann. Und mein Vater war wahrlich ein Freund, ein guter Freund und hatte einen unendlichen Freundeskreis. Und wenn er das sagt, dann ist das, spürt man auch diesen tiefen Schmerz. Während in München ja einige Kollegen auch waren, ne? Der Robert Gilbert war in München, Holländer war in München, es war dort eher so ein, Max Kolpe war in München, Walter Mehring war teilweise in München, es haben sich dort viele wieder getroffen, Trude Hesterberg, die ja mit ihm die Wilde Bühne gemacht hat, das war ja überhaupt das Kabaretttheater in den 20er Jahren. Also es war halt dann so ein Münchner Revival und das Berlin, das war eigentlich eher ein Schmerz für ihn. Zu der Aussage, ich wusste keinen, den ich anrufen kann, möchte ich sagen, wir haben insofern noch Schätze, die noch nicht veröffentlicht sind. Das sind nämlich die Adressbücher. Wir haben die Adressbücher aus den 30er Jahren, aus Paris, aus Hollywood und aus München. Und da ist schon interessant, wer ist noch da und wer ist aller weg, wen gibt es nicht mehr. Und vor allen Dingen aber, wer da überhaupt aller drinnen ist. Also sie kannten sich alle. Mhm. Und das ist einfach das Schöne an diesen Kaffeehäusern. Ne? Also die Wiener pflegen das ja noch eher. Hier sind so ein paar Kneipen und dann hat man seine Stammkneipe, aber über die geht man nicht hinaus. Aber so dieser Schmelztiegel-Kaffeehaus, das war, glaube ich, also sozusagen die Wiege der Kommunikation und der Verbindungen, die halt damals entstanden sind.
Jetzt habe ich noch gelesen, dass, und man hört es ja bei dir auch ein bisschen, du hast einen österreichischen sprachlichen Einschlag. ich habe gelesen, dass dein Vater wenn ich es richtig verstanden habe, kein deutscher Staatsbürger war, sondern die amerikanische Staatsbürgerschaft hatte und deshalb in Deutschland kein Geld verdienen durfte und deshalb nach Österreich ist. Das wusste ich gar nicht, dass es so eine Einschränkung gab nach dem Krieg.
Ja, also er hat schon Einnahmen haben dürfen, aber als Ausländer musste er im Ausland leben, um an seine Tantiemen zu kommen. Und diesem Umstand, obwohl er in München hat für das American Document Center Musik geschrieben, er hat ja die Musik zu dem Film mit der Hildegard Knef und dem hat er zu Alraune die Musik geschrieben und hat mehr oder weniger Hildegard Knef zum Singen gebracht. Das sind auch die schönen Lieder, das Lied vom einsamen Mädchen oder Heut gefall ich mir drinnen, die heute auch von Katharine Merling wunderbar gesungen werden. Und aber er hat mit Wohnsitz Deutschland waren die Gelder gesperrt. Die kamen auf ein Konto, aber er konnte nicht ran. Und so ist er also nach Salzburg in ein damals kleines Bauerndorf namens Anif. Und wir haben bei diesen Bauern, beim Korser, beim Kaiserbauern in Anif gewohnt. Und blieben dort 2 Jahre und erst 1954 kamen wir dann nach München und erst 1957 bekam er wieder die deutsche Staatsbürgerschaft, musste aber am Münchner Rathaus den Beweis bringen, ob er des deutschen Volksguts mächtig sei und zu Beweis dessen ein deutsches Volkslied singen könne, worauf mein Vater ohne zu zögern sang, das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Das ließen sie gelten, weil das kannten sie alle, nicht wissen, dass es ein Lied war. Insofern ist mir einfach auch wichtig, es gehört zu meiner Arbeit dazu, dass es nicht nur der Mensch ist, der so sympathisch war, Werner Richard Heimann, sondern was er auch geschaffen hat, dass man das, was man gerne hört, auch mit ihm in Verbindung bringt. Das ist ein Herzenswunsch von mir. Wenn noch Platz ist, vielleicht noch eine schöne Anekdote eine Geschichte, es ist ja keine Anekdote, über das gibt es nur einmal. Mein Vater reiste in den 50er Jahren mit meiner Mutter durch Deutschland. Sie besuchten die Dreharbeiten zu dem Film Heidelberger Romanze, den habe ich auch vergessen zu erwähnen, mit Lilo Pulver und Ovi Fischer, Musik Werner Richard Heimann. Mein Vater zeigte meine Mutter Dinkelsbühl und sie stiegen ab in dem Hotel Deutsches Haus. Meinem Vater wurde ein wunderschönes, großes Gästebuch vorgelegt. Er schlug es auf und fand auf der ersten Seite stehen, wer mit dem Juden kämpft, ringt mit dem Teufel. Gezeichnet Julius Streicher 1939. Julius Streicher war der Herausgeber der Nazi-Zeitschrift Der Stürmer, muss man vielleicht heute dazu sagen. Es kamen noch einige Nazi-Größen in dem Gästebuch, dann wurde es ein quasi amerikanisches Gästebuch und schließlich kamen wieder Eintragungen von Deutschen. Mein Vater schrieb auf eine schöne neue Seite, meine Antwort zu Seite 1. Den gab's nur einmal, der kommt nicht wieder, doch 1000 Streicher spielen noch meine Lieder. Werner Richard Heimann.
Also jetzt sind ihm dann noch 4 Jahre geblieben, sozusagen nach der Wiedereinbürgerung. Ne? 57 hast du gesagt, 61 ist er gestorben. Du warst noch ein Kind, hast aber eben sehr präsente Erinnerungen, hast jetzt aber auch so wahnsinnig viele Anekdoten erzählt, wo ich mich jetzt frage, wo kommen die denn her? Wo hast du die denn her? Vielleicht nochmal damit mal so ein bisschen auf die ganzen Publikationen und so noch eingehen.
Also ich habe das Geschenk eines guten Gedächtnisses und ich erzähle dann halt immer die Geschichten, die mir so einfallen und dass ich halt diese oder jenen Leute gekannt habe und ich merke dann natürlich langsam, dass ich eine der ganz wenigen bin, die diese Leute wie Korngold, Wachsmann, Holländer noch persönlich kannte oder eine Trude Hesterberg oder eine Hildegard Knef, gut, da gibt es noch mehrere, aber von diesen Robert Gilbert. Und dann hat jeder immer gesagt, er schreibt es auf und immer, ja, ich schreibe ich auf. Und dann kam Corona und dann hat mein lieber Mann mir eine E-Mail geschickt mit einem Namen. Und da wusste ich, dahinter steht der Auftrag, schreib's doch. Und dann habe ich so nach und nach angefangen, meine Geschichten, die mir eingefallen sind, aufzuschreiben. Die sind in einem Büchlein veröffentlicht vom Hendrich Verlag, vom Paradies ein goldener Schein. Mein Vater hat, bevor er gestorben ist, seine Autobiografie angefangen zu diktieren. Das lag als Manuskript in meinen Händen und über die Freundschaft mit dem Herausgeber Hubert Ortkemper habe ich dann endlich jemanden gefunden, der sich dem angenommen hat und jetzt mit dieser angefangenen Autobiografie über Interviews und Briefe und Zeitungsberichten praktisch diese Biografie zusammengestellt hat. Die heißt »Liebling, mein Herz lässt dich grüßen« und ist bei Schott erschienen. Mein Mann hat dann, Wolfgang Trautwein, ein wunderbares Instant-Werk vollzogen, indem er diese Biografie zusammengefasst hat. Und er hat das sehr klug gemacht. Mein Vater hat so eine Autobiografie im Telegram-Stil mal von sich gegeben. Und an diesen Themen, die er so eben im Heimann im Telegram-Stil von sich gegeben hat, hat Wolfgang Trautwein, sein Schwiegersohn quasi, dann die Geschichten hineingeschrieben und das liest sich ganz wunderbar und man bekommt wirklich einen umfassenden Eindruck vom Leben und Werk Heimanns. Wenn man sich intensiver damit beschäftigen will, gibt es dann eben jetzt ein wunderbares Songbook. Das sind die eine Notensammlung aus allen Zeiten, 40 Lieder, bei Schott erschienen und seit neuestem ein Hörbuch, eingelesene, die Biografie von Tilmar Kuhn und ganz wunderbar neu arrangiert und gesungen von Katharine Mehrling. Heimann, Leben und Lieder, auch erschienen bei Schott. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen.
Also zumindest sind das auch die, die mir so präsent waren. Jetzt habe ich aber auch gesehen, dass er nach Berlin wirklich auch irgendwie wieder zurückgekommen ist, weil eine Straße nach ihm benannt wurde.
Es gibt in Schmargendorf einen Werner-Richard-Heimann-Platz. Und unter ganz neu gebauten Häusern. Es freut mich trotzdem unglaublich, weil er dadurch wieder, nämlich dass es ein Platz ist, dadurch haben ganz viele Leute jetzt die Adresse Werner-Richard-Heimann-Platz. Und drunter steht auch, wer das war, dass das ein Komponist und Dirigent war und die Jahreszahl und Filmpionier war. Und das Schöne ist, dass diese Häuser am Rand von Schrebergärten stehen. Und mein Vater liebte es, einerseits in der Stadt zu wohnen und andererseits grün zu sehen. Also er passt da sehr gut hin und ich bin allen, die dazu beigetragen haben, vor allen Dingen Vivian Kanner, unendlich dankbar, dass das so entstanden ist und dass man diesen Platz immer gerne besuchen kann. Ich radel da oft hin und freue mich. Das zweite ist, dass es am Karolinger Platz an seiner letzten Adresse eine Plakette gibt, die auch an ihn erinnert. Das ist der Karolinger Platz 5a in einem Haus vom Architekten Erich Mendelssohn. Das ist ein Doppelhaus und in dieser einen Haushälfte hatte einst mein Onkel Dr. Kurt Heimann, ein Hautarzt, gewohnt, der aber dann schon in Paris war und meinem Vater gebeten hat, er soll doch aufs Haus schauen und da einziehen, was mein Vater da gerne tat, weil ich glaube, er hat nie wieder so schön gewohnt wie in dieser Haushälfte und da aber dann leider 33 raus musste.
Jetzt vielleicht so als abschließende Frage, jetzt ist ja schon eben einiges passiert und du bist ja auch unermüdlich dabei, dass das auch so weitergeht, aber was wünschst du dir für das Nachleben deines Vaters?
Ja, also ich sage immer, ich möchte eine goldene Notenspur zurücklassen. Also ich wünsche mir, dass ganz viele in den verschiedensten Fassungen meinen Vater singen. Und es soll wirklich, es kann alte Wiederholungen geben, dass man sagt, ich möchte es gerne so nach altem Muster oder dass es so Neuvermählungen sind, so wie Katharina Mehrling das jetzt gemacht hat, so wie sie den Heimann empfinden. Und das soll es auch ohne mein Zutun hoffentlich immer weitergeben. Ich möchte gerne, dass das, was ich sozusagen gestartet habe, dass das ein Selbstläufer wird, weil die Musik einfach so gut ist und dass die Leute sagen, ja, mit dieser Musik wollen wir was machen. Und ich habe natürlich noch den Wunsch, dass es einmal so eine internationale Doku gibt. Denn mein Vater hat ja eben in Deutschland, in Frankreich, in Amerika und in Österreich gelebt. Und zwar ganz früh in Wien und dann eben in den 50er Jahren in Salzburg. Also es gibt so viele Stationen und für mich wäre es so ein Biopic, also wo das ein bisschen nachgespielt und gesungen wird, aber eben auch dann von einem Sprecher oder einer Sprecherin dann erzählt wird. Also das, ich bin da noch nicht im Konkreten, aber ganz stark im Wünschen, dass sowas mit einer internationalen Kooperation doch mal entstehen möge.
Spannend wäre es auf jeden Fall, wie die letzten 45 Minuten hoffentlich auch ergeben haben. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch, wünsche dir unermüdliche Schaffenskraft weiterhin oder Energie, wirklich das Leben und vor allem das Werk deines Vaters präsent zu halten, präsent zu machen. Ich habe so ein bisschen im Vorfeld auch so überlegt, jetzt gibt es ja dieses 20-Jahre-Revival schon seit ein paar Jahren logischerweise auch und gefühlt so in meinen Erinnerungen, immer wenn ich so musikalische Revuen gesehen habe oder so Liederabende, war eigentlich ein Heimann schon immer dabei. Das ist doch eigentlich schon mal ein ganz gutes Zeichen, oder?
Also das freut mich unglaublich und das ist wirklich ein gutes Zeichen. Und was auch dazu gekommen ist, es war ja auch früher so, dass die, wenn die dann so aus den 20er Jahren was gebracht haben, dann hieß es in den Programmen immer, ja, wir bringen Holländer und Kollegen und dann waren einige genannt. Und obwohl die Musik meines Vaters drinnen war, der Name Heimann war nicht drinnen. Und jetzt langsam steht dann auch da, dass Musik von Werner Richard Heimann dabei ist. Sie erklingt nicht nur, sondern auch sein Name ist drinnen. Und es ist so ein so wichtiger Name, weil es ist eben, hängt mit seiner Person zusammen, die ein Genie war, würde ich sagen, ein Musikgenie und ein ganz großes. Meine Mutter hat ihn immer bezeichnet als wandelndes Herz und ich denke, das war er auch.
Also vielen Dank nochmal für das Gespräch. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Podcast-Folge für heute. Ich bin gespannt, was uns in der nächsten erwartet. Aber dir auf jeden Fall, Elisabeth, nochmal vielen, vielen Dank.
Ich danke dir von ganzem Herzen. Das war ganz toll, das Gespräch mit dir. Danke.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.